Die vierte Geschichte. Der Pusterbaron. Ich weiß noch, früher, also in der Zeit vor Salaika, waren wir eine richtige Räuberfamilie. Wir kommen ja aus dem Slowakischen her, und zwar aus einem kleinen Nest in den Südkarpaten. Ich habe noch viele lebhafte Erinnerungen an diese schöne Zeit. Es war eine Zeit voller Romantik und Abenteuern mit Räubern und Piraten. Verschiedenste Gerüche konnte man riechen und Tauben flogen herum. Wir lebten in einer alten Burgruine und so vermute ich, dass wir von einem alten Raubrittergeschlecht abstammen. Auch unsere Kleidung ließ darauf schließen, denn wir trugen Schnabelschuhe und Sandmützen mit verschiedenen Zipfeln dran. Bappa, unser Anführer, wurde der Pusterbaron genannt und hatte einen Brustharnisch umgeschnallt. Ständig machte man voreinander Diener oder schlug sich mit dem eisernen Federhandschuh ins Gesicht. Degengefechte waren an der Tagesordnung. Wenn wir in Geldnot waren, ritten wir einfach von unserem Hügel runter und überfielen irgendein Dorf. Meistens stürmten wir zuerst in den örtlichen Käseladen und dann gab's Käse satt. Wir waren alle totale Käsefans. Ich weiß noch genau, wie wir mal wieder in unserer Burg rumhingen und uns langweilten. Wir waren wirklich eine große Familie und trotzdem konnten wir miteinander nichts anfangen. Ständig gab's kleine Zankereien, die sofort in brutale Schwertkämpfe übergingen. Irgendwann wurde es Bappa zu viel und er gab den Befehl, den Esel vor den Karren zu spannen. Er wollte mit uns einen richtig ausgiebigen Raubzug durch mehrere Städte bis hin zur Hohen Tatra und zurück machen. Wir waren begeistert. Bevor wir losfuhren, schlugen wir noch die Katzen tot, denn es war niemand da, der sie hätte füttern können. Bappa hatte seinen eisernen Brustharnisch angelegt. Mamutschka hatte ihn mit Silberfolie überklebt, damit er glänzte und nach Metall aussah. Bappa setzte sich auf den Kutschbock und während wir dazustiegen, kratzte er nachdenklich die Folie wieder ab. Mamutschka war meinem Vater schon damals ein Mysterium. Sie war der trübe Weiher, in dem er fischte. Er konnte sie einfach nicht verstehen. Das ging den meisten bei uns so. An diesem Tag hatte sie sich als Hexe verkleidet mit einem Buckel und einer langen Pappnase im Gesicht. Warum nur? Warum? Das machte doch gar keinen Sinn auf einer Räubertour. Wenn man sie fragte, bekam man keine sinnvolle Antwort. Sie kicherte bloß nichtssagend. Wir anderen fanden das total albern und verloren rasch das Interesse. Als alle auf dem Wagen waren, fuhren wir los. Hoppla heißer ging die Fahrt und wir sangen schöne Räuberlieder, etwa wie Rauben ist gut, Rauben, das bringt es, wir rauben viel, wenn es geht. Das machte richtig Stimmung auf unserem Karren. Der erstbeste Reisende, der uns über den Weg lief, wurde erstmal gründlich ausgeraubt. Das war irgendein Edelmann aus Kastrop-Rauxel, der mit seinem Benz eine Reifenpanne hatte. Nachdem wir ihm sein Geld und seine Turnschuhe weggenommen hatten, banden wir ihn an einen Baum. Um ihn zu demütigen, spielten wir Indianer mit ihm und beschossen ihn mit Saugpfeilen. Er war so wütend, dass er schrie und spuckte. Aber wir machten nur Nach-F-Geräusche und hüpften um ihn rum. Das brachte uns total Spaß. Irgendwann wurde uns langweilig und wir hauten ab, ohne uns zu verabschieden. Jetzt ging es in Richtung des ersten Dorfes, das wir einnehmen wollten. Das war ein Kaff mit Namen Filakovo, schon fast im Ungarischen. Wir fuhren mit dem Karren in den Ortskern und sahen uns um. Bald entdeckten wir einen Käseladen und von da an waren wir nicht mehr zu halten. Schreiend stürmten wir hinein und fesselten den Besitzer. Dann stopften wir uns mit Tilsiter voll, bis aber nichts mehr reinging. Der Tilsiter, den wir nicht mehr essen konnten, wurde auf den Karren geladen. Dann durfte jeder von uns dem Käseverkäufer in den Hintern treten, das brachte einen Mordsgaudi. Zufrieden und satt verließen wir den Laden. Es wurde Zeit, sich ein wenig im Ort umzusehen. Filakovo war eine kleine Arbeiterstadt, es gab hier so gut wie nichts zu holen, in den Läden herrschte totale Ebbe. Wir waren schwer enttäuscht. Immerhin hatte man hier schon geteerte Straßen, witzelte einer meiner Brüder. Schließlich kam ein Polizist des Weges und um die Stimmung ein wenig zu heben, beschloss Bappa, ihn zum Schwertkampf herauszufordern. Er zog sein Breitschwert und ging auf den Schutzmann los. Aber der rannte schreiend weg. Das war eine weitere herbe Enttäuschung für uns. In einem kurzen Plenum beschlossen wir, nach einem Ort zu suchen, der mehr zu bieten hatte. Bappa berichtete von einem kleinen Fleckchen namens Nimzi, das ein wenig weiter nördlich in Richtung der Tatra lag. Dort würden die slowakischen Politkader oft Urlaub machen, es gebe dort alles im Überfluss. Das baute uns wieder auf und wir freuten uns auf unser neues Ziel. nimmt sie. Wir fuhren auf der Stelle ab und verließen Villa Corvo durch einen Seitenweg, um eventuelle Verfolger abzuschütteln. Papa lenkte den Eselskarren zwar langsam, aber im unberechenbaren Zickzackkurs über die Straße, so konnten uns auch Scharfschützen nicht treffen. Wir hatten einiges an tschechischen Pilsener geladen, um die Stimmung trotz des Fehlstarts zu heben. Funktionierte einwandfrei. Ein Motorrad, das uns entgegenkam, wurde angehalten und der Fahrer ordentlich verkloppt. Dann schnallten wir das Motorrad neben dem Esel vor den Karren. Einer hat sich draufgesetzt und Gas gegeben, um dem Esel zu helfen. Da ist der Karren dann dem Esel voll von hinten in die Fersen gefahren. Der Esel hat erst wie blöde ausgeschlagen und wollte danach keinen Schritt weiter gehen. Schließlich haben wir ein Lager hinter dem Knick aufgeschlagen und das Portemonnaie-Spiel gespielt. Vorne auf der Straße lag ein Portemonnaie und ein paar Münzen, das Ganze an einem Band befestigt. Irgendwann kam ein wandernder Zimmermann vorbei, der bückte sich, um das Ding aufzuheben. Und als wir es wegzogen, ist er auch noch hinterhergelaufen. Da hat er aber erstmal eine runtergekriegt. Naja, es wurde doch noch ein schöner Abend und alles klar. Am nächsten Tag sind wir dann richtig losgefahren Richtung Nimci. Die Reise über haben wir uns ziemlich zurückgehalten, um keine Spuren zu hinterlassen. Ernährt haben wir uns von unseren großen Käsevorräten. Nach 3 Tagen kamen wir in Nimci an. Es war tatsächlich ein herrliches, pittoreskes Örtchen mit einigen alten Gutshäusern und einem wunderschönen See, an dem große Badehäuser standen. Ein paar Nobelwagen standen an den Straßen herum. Wir fuhren ins Zentrum, dort gab es eine nette kleine Einkaufspassage und 2 Restaurants. Zuerst wollten wir die örtliche Polizeiwache aufsuchen, um sie zu annektieren, aber wir fanden keine. Erstaunlich, so viel Reichtum und gar keine Schutzinstanzen dafür? Umso besser. Nanu, was ist da denn los? Ach du Scheiße. Ist was passiert? Guck mal lieber nach. Ist ja nichts passiert. Ist ja dann zum Glück dann doch nichts passiert. Umso besser. Wir kehrten in die Einkaufspassage zurück, schnallten unsere Waffen um und fielen schreiend in die Geschäfte ein. Wir schafften alles weg, was wir tragen konnten. Wer sich uns in den Weg stellte, bekam ein Ohrfeigenkonzert der Spitzenklasse zu hören. Nachdem wir die gesamte Einkaufszeile verwüstet hatten, stürmten wir brüllend in Richtung des Sees und der Villen. Die erste, die wir erreichten, war eine große Prachtvilla aus dem 19. Jahrhundert mit einem penibel gepflegten Rosengarten davor. Ich bin noch ganz aufgeregt wegen der Sache in der Küche eben gerade, deswegen habe ich anstatt von schlugen, schliegen gelesen. Das passt natürlich gar nicht, das Wort gibt es ja gar nicht. Wir schlugen uns mit den Schwertern einen Pfad durch die Rosen, wie durch einen Dschungel, den Luxusdschungel der Privilegierten. Die mächtige Eingangstür beschlossen wir direkt mit einem Bock zu rammen. Was sollte das anklopfen? Man würde uns ja sowieso nicht öffnen. Es wurde ein Baum gefällt und geästet. Mit je 4 Familienmitgliedern an jeder Seite brachten wir den Bock in Position und nahmen das Portal. Die Tür barst schon beim ersten Anlauf und gewährte uns freien Eintritt. Drinnen war es wunderschön. Zwar waren viele der ursprünglichen Luxusgegenstände nicht mehr da, aber viele waren noch da. An den Wänden hingen Bilder, der Kader in den Rahmen der Ahnen dieses Hauses. Wir schauten uns erstmal kurz um. Als wir entdeckten, dass nichts Essbares zu holen war, erschien uns Vandalismus die angebrachteste Initiative und wir machten uns eine vergnügliche Stunde durch das Zerhobeln der Inneneinrichtung. Als uns langweilig wurde, beschlossen wir weiterzuziehen. Circa 100 Meter weiter begann das nächste große Seegrundstück, in dessen Zentrum eine etwas kleinere schneeweiße Villa stand. Um die entstandene Leere in uns zu überwinden, drehten wir voll auf und stürmten auch dieses Grundstück schreiend. Vor dem klassizistischen Säulenportal stoppten wir kurz ab, um unsere Vorgehensweise zu überdenken. Wir kamen überein, dass es am besten wäre, mit aller Kraft gegen die Tür zu laufen, denn diese schien etwas leichter zu knacken als die letzte. Wie gesagt, so getan. Bei der ersten Berührung öffnete sich die Tür fast wie von selber und wir stolperten ins Innere des Gebäudes. Erneut standen wir in einem Treppensaal, aber dieser war etwas kleiner und schlichter als der letzte. Es hingen auch keine Ölgemälde rum, sondern stattdessen Plakate. Bei näherem Hinsehen bemerkten wir, dass es Plakate von Elektrik Kesimesi und seinem Unterhaltungszirkus Kurva waren. Zu der Zeit war Elektrik Kesimesi in der Slowakei der größte Unterhaltungsstar. Er fuhr mit einem Zelt und einem großen Tross an Leuten durchs Land und bot den Menschen eine Show der superlativen Groteske, eingebettet in einem normalen Zirkusprogramm. Er selber trat immer in einem Spezialkostüm auf, das über und über mit kleinen Glühbirnen benäht war, die er in bestimmten Showmomenten aufleuchten ließ. Auch konnte man einen Stromschlag versetzt bekommen, wenn man ihn berührte. Er war ein wirkliches Showass und ein Ausbeuter der Sonderklasse. Alles, was den Voyeurismus des Publikums befriedigte, wurde gezeigt. Von den siamesischen Zwillingen Katja und Nadja, die sich immer stritten, weil sie nie das Gleiche wollten, über ein Kalb mit zwei Köpfen bis hin zu einem einbeinigen Ballett, über das sich die Zuschauer fast totlachten. Der Höhepunkt jeder Show aber war immer der Moment, wenn der Fleischrechner auf die Bühne gerollt wurde. Dieser Mann war so fett, dass er nicht mehr alleine gehen konnte, sein Gesicht derart aufgeschwemmt, dass keine Augen mehr zu erkennen waren. Aber dafür hatte er eine herausragende Fähigkeit. Er war ein unschlagbarer Kopfrechner. Sobald ihm irgendjemand aus dem Publikum eine Rechenaufgabe zurief, dauerte es nie länger als vielleicht 10 Minuten und er spuckte das Ergebnis aus. Ja? Ach so, deine Tasche. Alles klar, bist du noch da?
Wir sprechen uns, ne?
Ja, ich melde mich später, ne? Danke, tschüss! Kerstin kommt hier einfach rein. Hatte ihre Tasche vergessen. Naja, sie kennen Kerstin ja gar nicht. Ich könnte jetzt ein bisschen mal erklären, wie sie aussieht, wie sie so drauf ist, aber das wäre für sie ja jetzt auch nicht so richtig interessant. Sie wollen ja das Buch hören. Dann mache ich halt weiter. Sobald ihm irgendjemand aus dem Publikum eine Rechenaufgabe zurief, dauerte es nie länger als vielleicht 10 Minuten und er spuckte das Ergebnis aus. Der Fleischrechner wurde auf einer Art fahrbarem Divan durchs Zelt gerollt, sodass man seine gigantischen liegenden Massen aus der Nähe bewundern durfte. Und nun standen wir vor diesen Showplakaten, die uns vermuten ließen, dass wir gerade in Kesimesis Villa standen. Wir waren begeistert und hofften, bei der nachfolgenden Inspektion des Hauses den Star persönlich anzutreffen. Wir fingen an, das gesamte Anwesen auf den Kopf zu stellen. Zu einem ersten Erfolgserlebnis gelangten wir beim Öffnen der Speisekammer, denn diese offenbarte uns ein kleines, gut sortiertes Schlemmerparadies. Überdies konnten wir darauf schließen, dass die Bewohner anwesend sein mussten, denn die Vorräte waren frisch wie Bolle. Wir legten also erstmal ein kleines Picknick ein und aßen die vorgefundenen Käsevorräte auf. Gestärkt machten wir uns erneut auf die Suche. Das ganze Haus machte einen belebten Eindruck, selbst die Betten waren frisch bezogen, aber nicht gemacht. Schließlich gab einer meiner spanischen Brüder aus dem Keller Alarm. Und der Rest von uns stürmte herunter. Doch da war nichts zu entdecken, bis auf eine schwere, verschlossene Holztür. Da der Gang für einen Rambock zu kurz war, besorgten wir kurzerhand einen Beil und Papa fing an, das Schloss zu zerhacken. Nach ein paar Minuten gab es nach und wir öffneten die Tür. In dem dahinterliegenden Raum war es stockfinster, es gab auch keine Lichtschalter. Ich rannte los, um Kerzen zu suchen, konnte aber keine finden. Schließlich bastelten wir aus einem Tischbein und einem Laken eine Fackel und zündeten sie an. Papa schickte Mamutschka mit der Fackel voran. Sie hatte immer noch das dämliche Hexenkostüm an und mit dieser Fackel sah sie ziemlich grotesk aus. Langsam stapfte sie in den Raum und leuchtete in das Dunkel. Wir hatten uns alle schwer bewaffnet mit Knüppeln und Holzpflöcken, falls es hier unten Zombies oder Ghouls oder vielleicht sogar Aalraune geben sollte. Aalraunen kriegt man ja nur mit geweihtem Eselsdreck tot, aber mit Knüppeln könnte man sie immerhin vertreiben. Auf einmal flog etwas durch die Luft und die Fackel ging aus. Wir waren starr vor Schreck, doch dann flammte ein helles Licht auf und vor uns stand gleißend Elektrik Kesimesi in vollem Kostüm. Er schrie aus voller Kehle: Zurück, Eindringlinge! Ich bin Elektrik Kesimesi und ich bin mit Strom geladen. Wenn ihr mich berührt, werdet ihr bei lebendigem Leibe sterben. Hinter Kesimesi standen noch einige andere gespenstische Gestalten, unter ihnen die siamesischen Zwillinge Katja und Nadja, inzwischen aber getrennt, und der Fleischrechner. Er überragte alle um zwei Köpfe und erschien nur halb so dick wie auf der Bühne. Unser anfängliches Erstaunen wich schnell einer hämischen Belustigung, denn wir begriffen intuitiv, was für einer hinterfotzigen Schwindeltruppe wir da gegenüberstanden. Kesimesi wedelte mit den Armen und machte fledermausartige Bewegungen. Onkel Schoffo, der sich bis dahin weitestgehend zurückgehalten hatte, ging nun nach vorne zu dem elektrischen Mann. Auf einer verstaubten Kommode stand eine Schreibtischlampe, die er vorbeugend anmachte. Schoffo machte einen Schritt auf Kesimesi zu und zog mit beherztem Griff den Stecker aus der Wand, der Kesimesis Kostüm mit der Steckdose verband. Sofort erlosch der glühende Meister. Schoffo, der in seinen seltenen, glänzenden Momenten zu verblüffenden poetischen Höchstleistungen fähig sein konnte, tänzelte angriffslustig um den Zirkusmann. Wir ahnten eine dichterische Eruption voraus und sahen das Leuchten in den Augen des Kornverehrers. Breitbeinig gab Schoffo ein improvisiertes Gedicht zum Besten. Zieht man euch das Kabel raus, Herrscher über Volt und Watt, hat man eure Birnen satt, geht euch gleich die Leuchtkraft aus. Und die Angst vor eurem Blitz, der sonst in die Knochen fährt, der sonst jedes Haar versehrt, weicht eure Angst vor meinem Witz, denn ich bin Onkel Schoffo. Wir applaudierten laut und forderten ihn auf, weiterzumachen. Schoffo überlegte kurz, dann hob er erneut an. Habt ihr einen Korn für mich? Das wäre klasse für mich. Ich könnte einen vertragen, gibt es hier was zu saufen? In der nachfolgenden Stille lag große Enttäuschung und der nach Beifall heischende Blick Schoffos wurde von uns gänzlich ignoriert. Wieder versuchte der Onkel an die hohe Messlatte heranzureichen, die er zuvor selbst gelegt hatte. Klasse ist es hier auf dem Land, der Bauer pflügt den Ackersand. Am Wochenende fährt man in die Stadt, hat hier eine Disco auf. Genervt verließen wir den Keller. Auch die Zirkustruppe hatte jegliche Achtung verloren und ging mit uns nach oben. Schoffo blieb alleine stehen. Es stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass wir mit Kesimesis Leuten genau auf der gleichen Wellenlänge funkten. Sie waren zwar nicht halb so interessant wie wir, aber immerhin aus einem ähnlichen Holz geschnitzt. Als besonders anziehend empfand ich den Fleischrechner, der in seiner urgemütlichen Art mit Chippermütze auf dem Kopf und Pfeife im Mundwinkel so eine Art Knute mit Herz der Truppe war. Wann immer es ging, holte er sein Schifferklavier hervor und spielte einen Schwank aus dem Plattdeutschen, denn dort kam er weg. Er war ein Meister der Shanties und konnte so manche friesische Bauernregel auswendig. Wenn er anfing zu spielen, bildeten die Leute oft spontan Kreise und fingen juchzend an, Bauerntänze zu tanzen, bis die Holzschuhe flogen. Sowas wie den Fleischrechner gibt es heute gar nicht mehr. In Mathematik war er übrigens eine totale Null, er besaß bloß einen kleinen Rechner, der in sein Podest eingelassen war und mit dem er alles ausrechnete. Und er hieß natürlich auch nicht Fleischrechner, sondern Ernst Karl und er war ursprünglich Elbschiffer gewesen. Wir beschlossen, ein paar Tage bei unseren neuen Bekannten zu bleiben und in dieser Zeit kamen wir ihnen näher. Besonders Kesimesi war an uns interessiert, denn er suchte immer noch nach neuen Talenten. Natürlich entstand so etwas wie eine Konkurrenzsituation zwischen Bappa und Kesimesi, denn beide beanspruchten sie die absolute Herrschaft. Da wir aber die überlegenen Eindringlinge waren, blieb der Disput aus. Schließlich machte uns Kesimesi eine erstaunliche Offerte. Er bot unserer gesamten Familie an, in seinen Zirkustrupp einzusteigen.